Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute setzt sich für Menschen ein, an denen andere meist vorbeigehen. Thomas de Wachoy ist Deutschlands erster und einziger Armutsbeauftragter. Als solcher arbeitet er für die Evangelische Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Er schafft nicht nur Öffentlichkeit, sondern hilft Menschen in Armut ganz konkret. Darüber und über seine eigene, sehr bewegte Geschichte wollen wir sprechen. Guten Morgen, Thomas de Wachoy.
Guten Morgen, Herr Wiese.
Nun habe ich gerade gesagt, die meisten von uns übersehen Armut. Ihr Blick ist ein anderer. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie durch die Straßen gehen?
Das ist schwierig, weil die Armut, also sagen wir mal so, in den letzten Jahren hat sich das dermaßen Fundament schon gesetzt, dass die Armut in Berlin dermaßen sichtbar ist, dass man eigentlich nicht mehr vorbeigehen kann. Man sieht es einfach. Man sieht es, ob man auf dem Kudamm läuft, ob man auf dem Hermannplatz läuft oder in den Hotspots, Stuttgarter Platz in Berlin. Überall sieht man die armen Menschen, wogegen manche nicht sichtbar sind, weil sie sich immer noch so kleiden, als wenn sie nicht arm sind, weil sie nicht auffallen wollen. Aber man sieht es einfach. Man sieht es auch teilweise an den Augen, wenn man mit den Leuten entgegenkommt. Sie haben ziemlich kalte Augen auch. Also so weg, so lethargisch. Und ja, man bemerkt es einfach. Und das ist einfach furchtbar und schrecklich. Und in so einem Land wie wir in Deutschland, dass wir das überhaupt zulassen, das ist eigentlich schlimm. Und Armut ist ja nicht Gott gegeben, sondern sie ist menschengemacht. Und das ist das Problem.
Thomas de Wachoy ist Armutsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg, Schlesisch-Oberlausitz, mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Einer seiner vielen Arbeitsorte ist eine Tee- und Wärmestube in Berlin-Neukölln. Für wen ist das eine Anlaufstelle?
Die Tee- und Wärmestube Neukölln ist die Anlaufstelle für Menschen mit, ja, die erstmal in der Obdachlosigkeit sind, zweitens in der Wohnungslosigkeit sind und mittlerweile auch unter Einsamkeit leiden. Mhm. Also es gibt viele Ältere mittlerweile, die furchtbar einsam sind, die zu Hause allein sitzen oder keinerlei sozialen Kontakte haben. Die kommen dann natürlich in solche Einrichtungen. Das ist natürlich jetzt, früher war es eine Obdachloseneinrichtung, das hat sich komplett verschoben.
Geweitet.
Und das hat sich seit Corona-Zeiten tatsächlich total verändert.
Tee- und Wärmestube, da denkt man natürlich auch erstmal an den Winter. Sind Sie da in der kalten Jahreszeit frequentierter als jetzt im Sommer oder ist das eigentlich ganzjährig?
Nee, das spielt überhaupt keine Rolle, weil das ist ganzjährig. Hm. Und wenn man es bedenkt, diese kleine Tier- und Wärmestube ist ja die letzte in Neukölln in dieser Art, in der ambulanten Versorgung. Im Jahr 15.000 Hilfeersuchen, 15.000 in einer so kleinen Einrichtung, das ist schon extrem. Aber wie gesagt, es hat sich komplett verändert. Es hat sich verändert seit 2017, 18, 19. Ganz schlimm wurde es dann, wo dann geschlossen wurde.
Während Corona-Zeiten,
2020 wurde die ja geschlossen. Und dann hat man tatsächlich diese Menschen vergessen. Die Regierung oder der Staat hat dann angeordnet, so alles muss geschlossen werden. Es darf niemand auf Toilette und nicht mehr duschen und gar nichts mehr, sondern es muss alles draußen bleiben. Und das war eine Riesenkatastrophe für alle Menschen. Mhm. So, und wenn ich mir denke, was in dieser Zeit passiert ist, dass wir also praktisch dann übergegangen sind zu einer Versorgung aus dem Fenster heraus. Aber wir haben es gemacht und wir haben gekocht, wir haben alles Mögliche, so dass die Menschen pro Tag zwei Mahlzeiten hatten. Das ist alles fertig gemacht worden, alles mit ehrenamtlichen Menschen um uns herum, so dass die Menschen wenigstens zu essen hatten. Die kamen dann ans Fenster. Aber die erste Zeit war einfach grausam. Ne?
Weil mittlerweile läuft das ja wieder, aber hat diese Situation etwas nachhaltig verändert?
Sagen wir mal so, es hat sich wieder normalisiert, in Anführungsstrichen. Bis das so weit wieder war, das hat sehr, sehr lange gedauert, dass die Menschen wieder aufeinander zugegangen sind. Also diese Abstände und diese Angst auch, diese furchtbare Angst vor diesem Virus. Was passiert, wenn obdachlose Menschen diesen Virus haben und nicht versorgt werden? Die liegen dann irgendwo.
Ja, hat keiner
und
mit
keiner
drüber
kümmert
nachgedacht.
Sich, ja. Keiner kümmert sich drum. Es hat niemand nachgedacht, was wir mit diesen Menschen machen. Ich meine, das funktioniert so nicht. Man kann doch nicht einen ganzen Tausende von Menschen einfach allein lassen auf der Straße und dann sagen, ja gut, es ist eben halt so. Nee, das funktioniert so nicht. So geht's nicht und deswegen wurde die Versorgung relativ schnell wieder angefahren. Fast ein Jahr später haben wir uns so ein bisschen drüber weggesetzt und haben gesagt, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie die Kleidung wechseln können, dass sie duschen können, dass sie auf Toilette gehen können. Also das ganz Normale, was man als Mensch eigentlich macht. Hm. in der Hygiene und in der Grundversorgung. Das haben wir dann schon relativ schnell wieder beendet, haben gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Wir machen jetzt hier wieder auf und damit ist gut. Und wir halten uns an die Hygienevorschriften, soweit es möglich ist. Aber obdachlose Menschen, die nichts mehr haben, wie soll das funktionieren?
Sie haben gerade gesagt, die letzte Wärmestube.
In Neukölln,
aber das heißt, es gab mal eine bessere Situation.
Ja, es gibt schon mehrere Einrichtungen, so ist es nicht. Aber diese Art der Tee- und Wärmestube, die wir haben, ist die letzte in dieser ambulanten Versorgung. Hm. Nämlich der Öffnungszeiten, der Versorgung, also sprich mit Duschen, Waschen. Also wir können auch Wäsche waschen dort. Ne? Und sie bekommen immer Mahlzeiten, immer warme Mahlzeiten. Das versuchen wir auch weiterhin. Es geht natürlich alles nur über Spenden, gerade bei den Mahlzeiten. Da haben wir eine relativ gute wirtschaftliche Grundversorgung, ganz vorsichtig ausgedrückt, mit der Wirtschaft in Berlin, die wirklich das machen. Also ich kann mal drei, vier nennen. Also das ist zum Beispiel Edeka Ulrich oder es sind die Stadtritter in Potsdam, die Firma. Ne? Die Berliner Sparkasse ist immer dabei. Also da kann man nicht meckern. Das ist ein Grundgerüst, was wir haben. Und diese Versorgung funktioniert auch.
Jetzt haben wir gerade beim Einstieg schon so ein bisschen beschrieben, also wir sind da in Gedanken in den Straßen unterwegs gewesen und Armut hat unterschiedliche Gesichter. Obdachlosigkeit ist ein sehr offensichtliches. Sie haben eben schon diese Leute auch beschrieben, denen man das vielleicht auch gar nicht ansieht, nur möglicherweise in ihrem Blick sieht. Was ist Ihre Definition? Ab wann ist jemand arm?
Ja, es gibt ja also eine Statistik darüber, dass ab wann jemand arm ist, also das sind im Moment wohl 1378 Euro, wer weniger, also wer diesen Satz hat, ist arm in Deutschland. Jetzt gibt es aber mittlerweile schon 2500 Euro brutto, es gibt mittlerweile schon 3000 Euro brutto, das hängt aber damit zusammen, dass die Lebenshaltungskosten dermaßen exorbitant gestiegen sind seit 2020. Das fing 2019 schon ein bisschen an, 2020, 2021 wird es extrem. Und das wissen wir alle, so wie wir hier sitzen, dass die Mieten extrem steigen, dass die Nahrungsmittel steigen. Man sagt zwar, die Inflation geht wieder rückwärts, aber jeder vergisst, dass wir seit 2020 über 40% Nahrungsmittel, dass die Nahrungsmittel verteuert sind. Und das hat sich ja nicht mehr geändert. Auch wenn jetzt verschiedene Discounter sagen, ja, wir machen jetzt die Butter etwas günstiger. Das hat ja damit nichts zu tun. Ich plädiere grundsätzlich dafür, dass die Grundnahrungsmittel ohne Mehrwertsteuer weiterhin laufen. Komischerweise bei Corona funktionierte das. Da wurde über Nacht wurden da Gesetze gemacht, da wurde die Mehrwertsteuer gesenkt und alles mögliche, Energiekosten gesenkt. Das funktioniert komischerweise nicht mehr und das verstehe ich alles nicht. Und diese exorbitanten Kosten, die sich ja nur aufsplitten, auch bei den älteren Leuten, also wenn Sie ältere Menschen sehen, gerade zwischen 75 und 84 oder sogar 90, die in ihren Wohnungen sitzen, die teilweise das Licht nicht mehr anmachen, die teilweise auch nicht mehr die Waschmaschine betreiben, die teilweise auch nicht mehr duschen, weil es so teuer ist.
Das sind eben auch Sachen, die man gar nicht mitbekommt,
das kriegt keiner
mit. Dann ansprechen
und
muss.
Man kann das, es gibt so eine Milchmädchenrechnung, aber es gibt so einen Überschlag, den man machen kann. Also pro Waschmaschine zahle ich 1 Euro, pro Duschgang zahle ich auch 1 Euro. Und da kann man das ganz schnell aufrechnen, was dann im Monat zusammenkommt. Und deswegen kommen viele Menschen auch in diese Einrichtung, wenigstens zu duschen oder Wäsche zu waschen. Man sollte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Und man kann doch niemanden draußen stehen lassen und sagen, nee, du gehörst hier nicht rein. Jeder, der in die Tier- und Wärmestube in Neukölln kommt, wird versorgt. Egal, wo er herkommt und was er für Schicksal hat. Wenn er ein schweres Schicksal hat, dann wird er das irgendwann erzählen, aber nicht am ersten Tag. Es muss Vertrauen aufgebaut werden mit den Leuten. Das gehört dann noch alles dazu.
Und vor allen Dingen, diese Menschen brauchen ein Sprachrohr wie Sie, die diese Geschichten dann weitererzählen. Nun sind Sie Deutschlands einziger Armutsbeauftragter. Wie sind Sie eigentlich dazu geworden?
2017 ich bin ja im Diakoniewerk Simeon angestellt als Heimleiter und 2017, also ich war so ein bisschen zuständig für Fundraising-Sponsoren. Ich fand diesen Ausdruck ganz schlimm, weil der auch sehr negativ belastet ist.
Und ja, vor allen Dingen auch so technisch, ne?
Absolut. Das ist technokratisch. Da weiß kein Mensch, was damit anzufangen. Was machst du? Ich mache Fundraising-Sponsoren, vollkommener Blödsinn. Und dann habe ich gesagt, na Mensch, wir müssen zu unserem Geschäft, wir müssen diesen Namen ändern. Wir kommen sonst nicht mehr weiter. Also ich habe keine Chance mehr, irgendwo Türen einzuklopfen oder beziehungsweise Klingen zu putzen. Also haben wir uns dann geeinigt mit der Geschäftsführung auf den Armutsbeauftragten. Das wurde dann auch gemacht. Im März 2017 hat die Geschäftsführung mit dem Aufsichtsrat des Diakoniewerk Simeon beschlossen, wir ernennen den Armutsbeauftragten damals noch vom Diakoniewerk Simeon, was ja auch schon riesig ist. Und das war wie ein kleiner Erfolg. Also es war nicht schön, dass man das braucht. Ich finde es ganz grausam, dass man solche Menschen braucht. Aber im Endeffekt ist es so. Man muss ganz klar definieren, was machst du? Ich bin Armutsbeauftragter. Ich kümmere mich um die Armut in diesem Land. Das wird natürlich politisch nicht ganz gern gesehen. Das ist logisch. Aber in dem Fall war das so.
Es ist eine Form von Lobbyarbeit natürlich auch. Aber für Menschen, für die sonst eben keiner eine Lobby ist. Nur frage ich mich, also Sie haben 2017 damit angefangen. Und Armut, haben Sie gerade auch beschrieben, ist natürlich ein Thema, was immer größer wird. Sie sind aber nach wie vor der einzige ihrer Art.
Es gibt noch einen, den haben wir vor 2 Jahren, war ein Kollege aus Schleswig-Holstein da. Das ist so eine freie Kirche. Mhm. Das sind mehrere Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben. Und die haben einen Vortrag von uns gehört und haben gesagt, Mensch, wir machen das auch. Allerdings in diesem kleinen Rahmen der kleinen Gemeinde Schleswig-Holstein ist es nicht von der Landeskirche. So. Das Interessante ist, dass die Armutsbeauftragung dann ja weiterging und 2021 praktisch auf den Kirchenkreis Neukölln übertragen wurde, weil man natürlich gemerkt hat, das funktioniert und die Politik reagiert auch. Es ist nicht so, dass die jetzt beschimpft werden in keinster Weise, sondern man hört einfach zu. Aber ich finde schon, Sie haben es gerade erwähnt, die Lobbyarbeit ist wichtig, aber hier ist es, ich sage immer, nicht Manager, aber ich habe noch keinen Ausdruck gefunden, wie man diesen Lobbyist, der negativ belastet ist, wie man das wirklich nennt.
Thomas Tewa-Freu hier im Deutschlandfunk Kultur hat gerade von seiner Arbeit als Armutsbeauftragter der Evangelischen Kirche in Berlin und Brandenburg erzählt. Er selbst stammt aus Sachsen, ist in Glauchau aufgewachsen. Dort sind sie von zu Hause immer wieder weggelaufen. Aus welcher Motivation?
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig, aber die Eltern, beziehungsweise mein Stiefvater, war ziemlich aggressiv. Und ich habe also mehrere schwere Misshandlungen durch mit dieser Familie. Mhm. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann immer weggerannt bin von zu Hause, weil ich keine Hilfe bekommen habe. Und es gab auch keine Hilfe, weil natürlich die Eltern in hohen politischen Ämtern war und man das so nicht gesehen hat.
Was waren das für Ämter?
Nein, nachdem, dass ich es jetzt weiß, war das, also meine Mutter war wohl in der Spionageabwehr Nummer 6, Spionageabwehr Nummer 5, da kann man sich natürlich vieles drunter vorstellen, aber sie war bei der Staatssicherheit mehr oder weniger als Zweitberuf angestellt und mein Stiefvater war ebenso im Staatssicherheitsdienst und mein Vater übrigens auch.
Hat das auch etwas damit zu tun, dass Ihnen heute Menschen in Not so wichtig sind, weil Sie eben damals sich mehr Unterstützung gewünscht haben als Kind?
Ja gut, ob ich das damals schon so gesehen habe, weiß ich nicht.
Nee, aber heute,
das
im Nachhinein,
hat sich ja
also
im Ihre Nachhinein, Entwicklung. Ja. Die Entwicklung ging schon in die Richtung, dass ich das ganz furchtbar alles fand, dass es Menschen gibt, die andere Menschen derartig massakrieren oder taktieren oder traktieren. So, und dass ich dann gesagt habe, nee, das will ich alles nicht für mich. Das geht nicht. Und man muss doch Menschen helfen, denen das genauso geht. Und ich habe damals, ich weiß noch, wo ich das zweite Mal abgehauen bin von zu Hause, musste ich dann in Dresden in so ein Jugendheim. Allerdings nur eine Nacht, weil natürlich meine Eltern mich sofort wieder zurückgeholt haben. Aber da damals hat sich dann tatsächlich die Partei eingeschaltet. Weil meine Tante und mein Onkel eine Anzeige gemacht haben. Das war also sehr mutig, zur Polizei zu gehen und zu sagen, so, der Junge wird so misshandelt. Und es war ja sichtbar. Ich war ja voller blauen Flecken und bin ja immer geschlagen worden. Und weil man mich nicht akzeptiert hat als Kind.
Was hatten Ihre Eltern da an Ihnen auszusetzen?
Das war Wut. Keine Ahnung. Ich weiß es heute noch nicht. Und ich weiß nur, dass im Nachhinein wohl gesagt worden ist von meiner Mutter, und das ist schon sehr, sehr lange her, dass sie uns als Kinder sowieso nie gemocht hat.
Und wenn Sie da aufgebrochen sind, von zu Hause weggelaufen sind, was für ein Ziel hatten Sie? Oder einfach
ich wollte irgendwo einfach hin. Ich wollte irgendwo hin, wo es schöner ist, wo mir das nicht passiert. Aber das war natürlich, als Kind denkt man ja anders. Natürlich wirst du immer wieder zurückgeholt und ist da alles ganz furchtbar. Ne? Aber damals hatte ich, glaube, also ich weiß, dass ich hundertprozentig da sicher war, dass ich mich von diesem Leben verabschiede. Das war soweit.
Das ist natürlich wirklich auch krass, das zu hören, zumal man ja als Kind erstmal seine Eltern bedingungslos liebt, ne? Gab's da?
Es gab keine Liebe. Es gab absolut keine Liebe und das war auch deutlich, wo wir als Geschwister getrennt worden sind. Ich hatte ja noch eine große Schwester und die dann plötzlich nicht mehr da war.
Wo war die dann?
Die ist zu dem Vater gegangen, die waren ja geschieden, meine Eltern, und meine Mutter war der Meinung, das ist ja zu viel. Zwei Kinder, also eins muss weg. Also sie war da eiskalt und das hat sich auch nicht geändert. Die einzigen, die mich immer gehalten haben, waren die Großeltern.
Die gab es dann.
Ja, die Großeltern waren immer auf meiner Seite und mehr oder weniger bin ich dort auch fest verankert gewesen. Mhm. Und meine Großeltern haben mir immer gesagt, das Leben, es gibt noch bessere Seiten vom Leben. Wenn du einfach, wenn du mal groß bist, dann geh deinen eigenen Weg.
Das ist ja auch so wichtig, dass es zumindest irgendjemanden gibt, genau, der einen Halt gibt, damit man nicht völlig untergeht. Mit 16 sind sie dann tatsächlich von zu Hause weg nach Chemnitz an die Krankenpflegeschule und damit dann doch auch wieder so ein bisschen in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, die eigentlich im ersten offiziellen Beruf Stationsschwester gewesen ist. War das der eigene Wunsch oder wollten Sie da vielleicht dann doch nochmal von der Mutter irgendwie gesehen werden?
Nee, gar nicht. Es war mein eigener Wunsch. Ich weiß genau, dass ich, als ich 16 wurde, meine Mutter also nicht mehr gesehen habe. Also ich habe lange Zeit gebraucht, um überhaupt wieder ins Elternhaus zu gehen, was dann natürlich auch wieder passiert ist, mehr oder weniger. Aber ich habe diesen Abstand sehr genossen, für mich alleine. Und habe dann tatsächlich auch in Chemnitz Freunde gefunden, wo es mir dann besser ging.
Sie sind dann sehr jung ins Visier der Staatsmacht gerückt. Grund waren, glaube ich, Gedichte, die Sie geschrieben und auf Flugblättern verteilt haben. Was waren das für Zeilen?
Ja, ich habe dann angefangen zu schreiben, irgendwie mit 19. Und habe dann so, das, was ich erlebt habe in Chemnitz, das war ja das Problem. Zu Hause habe ich das nicht erlebt. Also diese Unterschiede der sozialistischen Betrachtungsweise des Lebens, das habe ich nicht gesehen, sondern das habe ich erst kennengelernt in Chemnitz. Und das waren so verschiedene Dinge. Gerade Chemnitz war eine Großstadt damals, für uns riesengroß.
Karl-Marx-Stadt noch.
Genau, damals hieß es noch Karl-Marx-Stadt. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass das, was wir an der Schule gelernt haben, nicht stimmt. Es gab in Chemnitz Armut. Es gab Menschen, die ausgegrenzt wurden, die Berufsverbot hatten. Das kannte ich alles gar nicht. Ne? Also wer ausgrenzt, schafft ja Grenzen. Ne? Und das habe ich alles kennengelernt. Und da hat mir ein Jugendpfarrer dabei geholfen, das in einer anderen Sichtweise zu sehen. Und ich hatte das im letzten Interview auch schon mal gesagt, dass er mich praktisch an die Stellen geführt hat, um mir Armut zu zeigen. Mhm. Und das fand ich total schlimm. Ich war fassungslos, dass es Familien gab, die nicht arbeiten durften, die zu Hause nicht wussten, ob sie morgen Brot haben oder nicht, ne? Wo wir dann einkaufen waren. Also selbst ich mit meinem Lehrlingsgeld habe dann versucht, diesen Menschen irgendwie zu helfen, mit dem Facher zusammen. Und das habe ich nicht akzeptiert. Und dann habe ich tatsächlich Gedichte geschrieben.
Weil Sie aufmerksam machen wollten.
Ich wollte eigentlich aufmerksam machen, damals wahrscheinlich naiv noch, aber irgendwie habe ich dann angefangen, ich stelle eine Frage, wie ist denn die Lage? Ist es Ehrlichkeit oder ist es Verrat in diesem Staat? So, und so fing das Ganze an und dann habe ich zwei Gedichte geschrieben, war natürlich mächtig stolz auf diese Gedichte und habe dann einem Freund, der damals aus Westdeutschland kam, die haben dort gebaut in Chemnitz in der Nähe und den habe ich kennengelernt in der Diskothek und habe gesagt, kannst du das nicht mitnehmen und ich möchte die gerne veröffentlichen. Und der war, hello, ja, das mache ich und nehme ich mit zum Springer, zur Axel Springer. Mhm. So, man hat natürlich Vorstellungen und Träume, ne? Irgendwo wusste ich innerlich schon, dass das jetzt gefährlich wird. Ne?
Aber Sie dachten, dadurch könnte sich möglicherweise was zum Guten wenden.
Also vollkommen naiv eigentlich. Aber es spielt ja keine Rolle. Aber bevor das dann passiert ist, dass man mich da verraten hat, war die Solidarność in Polen. Und ich bin schon immer ein politischer Mensch gewesen. Und ich habe Politik, ich bin ein Nachrichtenfreak. Das ist nicht gut, aber das ist so, heute noch. Und dann habe ich das immer verfolgt, wo ich irgendwo irgendwas herbekam, Westdeutsche Zeitung oder so. Ne?
Das heißt, wenn Sie gerade noch mal ein Stück zurück, wenn Sie sagen, Sie wurden verraten, wer hat Sie da verraten?
Der Freund, der die Gedichte mitgenommen hat, der hat mich verraten bei der Staatssicherheit. Der hat die Gedichte direkt abgegeben bei der Staatssicherheit.
Obwohl er selber in den Weg?
Obwohl er Westberliner war.
Okay.
Also er war wahrscheinlich, ich weiß es heute nicht, auf beiden Seiten. Mhm. Also einmal da und einmal dort. Und hat diese Gedichte tatsächlich abgegeben.
Mein Gast ist Thomas de Wachoy und er hat gerade erzählt, wie er ins Visier der Staatsmacht in der DDR gerückt ist. Zum einen waren das Gedichte, zum anderen waren das auch Flugblätter, die sie verteilt haben. Mit welcher Intention? Also was waren das für Flugblätter?
Also diese Flugblätter hängen ja damit zusammen, dass damals die Solidarność in Polen so einen Aufwind bekam, wo Menschen auf die Straße gingen. Und ich habe so innerlich gedacht, wow, das müsste hier passieren. Das wäre doch toll. Ne? Wieder Naivität oder der Kampf, irgendetwas zu tun und so machtlos zu sein, so ohnmächtig. Und dann habe ich Flugblätter geschrieben und habe die in Chemnitz verteilt an den Türen, habe die geschrieben mit der Schreibmaschine und auch verdoppelt. Damals gab es kein Kopiergerät und nicht. Du musstest ja alles 100-mal schreiben und habe dann in der Nacht diese Flugblätter, also habe aufgerufen zu einer Großdemo in Chemnitz und habe auch noch einen Zeitpunkt gesetzt und habe das dann in der Nacht, bin ich dann
in voller Hoffnung, die Leute würden zusammenkommen.
Die Leute würden es lesen, ja. Garantiert haben es auch einige gelesen und ich wurde dabei beobachtet von einem Freund aus dem Fenster und der hat dann die Stadt.
Wieder ein Freund.
Und der hat die Stadtsicherheit angerufen und der Nacht bin ich auch verhaftet worden.
6 Jahre waren sie dann im Gefängnis. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Wie ist man dort mit Ihnen umgegangen?
Also diese 6 Jahre Retour, also überhaupt wieder ins Gedächtnis zu rufen, hat mir eigentlich Margot Friedländer geholfen. Denn ich war sehr eng befreundet mit ihr und viele, viele Jahre. Und wir haben uns oft privat darüber unterhalten, hat sie mich immer gefragt, wie hast du das überstanden, die 6 Jahre, ich war ein Dreivierteljahr im KZ und du warst 6 Jahre eingesperrt. Wie hast du das überstanden? Da habe ich gesagt, Margot, ich weiß es nicht mehr. Man schaltet komplett ab.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das war ja wahrscheinlich auch nicht zeitlich erstmal begrenzt, oder? Also man hätte ja auch jederzeit sagen können, sie bleiben jetzt hier länger im Gefängnis.
Na gut, also zu 6 Jahren bin ich ja verurteilt worden.
Aber man konnte ja den Staat nicht
unbedingt vertrauen. Aber man hätte das auch erweitern können. Ja. Nach Jux und Dollerei, oder wie man es schön sagt. Und ich war dann in Chemnitz im Gefängnis, auf dem Kassberg. Und das war, glaube ich, eine Tragik für mich, in Einzelhaft zu sitzen. Und kein Mensch hat mit dir gesprochen. Das Schlimmste, was mir passiert ist, als ich verhaftet wurde, dass es mein eigener Schulfreund war, der dann bei der Stadtsicherheit war. Der hat mich verhaftet und hat mir die Handschellen angelegt. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und dieser Vertrauensbruch innerhalb von einer kurzen Zeit von Freundschaften und auch noch verhaftet, gut, der war bei der Staatssicherheit, wahrscheinlich war das sein Job in dem Moment, aber das hat mich total niedergewalzt. Aber
und wenn man dann auch noch weiß, ihre Familie, also ihre Mutter war auch bei der Staatssicherheit.
Genau. Die war ja auch noch dabei. Also als ich verhaftet wurde und ins Kassberg-Gefängnis gebracht wurde, war meine Mutter auf der anderen Seite. Ich habe sie ja gesehen.
Der Scheibe.
Sie hat nicht reagiert. Das war ihr vollkommen egal. Und wir haben dann auch jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt.
Diese hoffnungslose, aussichtslose Situation da im Gefängnis, gab es da irgendetwas, was Ihnen Halt gegeben hat?
Also es gab schon Menschen vor Ort auch im Gefängnis, die mir dann Halt gegeben haben. Das war dann einfach so. Die mich mehr oder weniger geschützt haben vor der Staatsmacht, auch vor den Wächtern. Wenn die der Meinung waren, sie müssen jetzt irgendeinen traktieren oder aus Nichtigkeiten heraus verprügeln, die haben mich schon relativ geschützt. Also das muss ich schon sagen. Es gab vor Ort schon Menschen, die da ziemlich aufgepasst haben, dass mir das nicht passiert. Ne? Gut, ich habe vieles dafür gemacht, weil ich ein Schreiberling war, habe ich dann für die viel geschrieben. Mhm. Und das war so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass ich wieder rauskomme. Das war mir vollkommen klar, dass ich entweder tot bin oder irgendwas ganz Schlimmes passiert.
Also diese Hoffnungslosigkeit war sehr groß, sehr ausgeprägt.
Genau.
Sie sind dann aber 1987 aus der DDR ausgewiesen worden.
Ja, das war auch wieder so eine Tag-und-Nacht-Situation, wo ich dann früh um 5 abgeholt worden bin. Und durfte nur eine Reisetasche mitbringen.
Das wussten Sie vorher auch nicht?
Ich wusste das nicht, nein. Das war einfach so. Die standen plötzlich da. Die standen mitten in der Wohnung. So. Und haben mich aus dem Bett geholt. Und das muss alles ganz schnell gehen. Haben mich ins Auto gepackt. Die haben mir auch nicht gesagt, wo es hingeht. Ich wurde dann nach Leipzig geschafft. Und in Leipzig hat man es schon geahnt. Weil dann plötzlich mehrere irgendwo aufgetaucht sind, also immer allein, aber du durftest ja mit niemandem sprechen. Und dort wurden wir in den Zug gesetzt, in Abteil alleine. ohne dass du wusstest, wer überhaupt noch in dem Zug ist. Und dann wurde das Abteil verschlossen und dann fuhr der Zug. Aber ich wusste auch nicht, geht's jetzt zurück ins Gefängnis, weil der Zug war bekannt dafür. Ich bin ja auch mit dem Zug ins Gefängnis gekommen, in der ähnlichen Art. Und dann hat man aber gemerkt, wo es zur Grenze ging, das wusste ich ja nicht, dass es die Grenze ist.
Ja, ja, klar.
Woher auch.
Ja, und plötzlich erstmal durch die Landschaft.
Und plötzlich waren ganz andere Menschen im Zug, also ganz andere Polizisten, ganz andere Uniformen. Das ging also relativ schnell. Und dann wurde das Abteil geöffnet und dann wurde nur gesagt, herzlich willkommen in der Bundesrepublik.
Als Sie das gehört haben und das erstmal begriffen haben.
Also ich habe es nicht begriffen.
Ja.
Ich war einfach nicht da. Es hat mich auch nicht interessiert. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Das war das Phänomen. Ich bin dann ausgestiegen im Bebra.
Also keine große Erleichterung?
Überhaupt
oder?
Nicht. Ja. Also die heulend oder wie die anderen jetzt da Tränen überströmen. Ich war einfach so, ja, ich kann das gar nicht formulieren. Nicht kalt, aber Lethargie, sagt man Lethargie dazu?
Ja, gut, ich meine, Sie waren ja auch gar nicht, Ihnen war ja auch gar nicht gewohnt, dass Ihnen etwas Gutes widerfährt. Also Sie haben ja diese Erfahrung aus Ihrer Kindheit mit Ihren Eltern, dann die Freunde, die Sie verraten haben und dann ist man ja auch erstmal nicht in der Situation, auch jemandem vertrauen zu können oder dieser neuen Situation vertrauen zu können.
Man hat gar kein Vertrauen und das ging relativ schnell im Bebra. Wir wurden neu eingekleidet, das war das Schöne an der Geschichte. Also wir haben komplett neue Kleidung bekommen, weil wir natürlich ausgeschaut haben wie, ja, nicht so gut. Und wurden aber wahnsinnig freundlich empfangen. Und dann ging es nach Gießen in diese Aufnahmelage und das war zwei, drei Tage. Und dann hieß es, wir werden verteilt auf die Bundesländer. Und dann bin ich nach Bayreuth gekommen.
Wie lange hat es denn dann gedauert, dass Sie hier tatsächlich dann in der BRD angekommen sind?
Fast ein Jahr. Fast ein Jahr. Also es war ja auch ein Flüchtlingsheim. Also ich kenne auch, gut, es war jetzt anders als was wir hier von hier kennen als Flüchtlingsheim, aber es war wieder eine Einrichtung, wo du unter Kontrolle standst, was richtig war, weil du hast überhaupt keinen Bezug gehabt zu diesem Land. Du musstest komplett neu lernen. Du musstest komplett mit Geld neu umgehen. Du musstest überhaupt mal begreifen, was ist Demokratie? Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Also diese, ich sag's lieber nicht, das habe ich heute noch. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was Äußerungen betrifft, weil ich nicht weiß, was passiert.
Na, vor allen Dingen eben erklärbar durch diese Vertrauensgeschichten.
Das Einzige, was ich wirklich sofort gemacht habe, und da bin ich ganz stolz drauf, ich bin zur evangelischen Kirche gegangen und habe mich taufen lassen.
Warum war Ihnen das eine Herzensangelegenheit?
Weil ich das nicht durfte von zu Hause her. Und ich war ja schon als Kind, war ich schon fasziniert von Kirche. Ich weiß nicht warum. Niemand in unserer Familie war gläubig. Niemand.
Und Sie haben natürlich auch diesen Bezug zu dem Pfarrer, von dem Sie vorhin erzählt haben.
Aber ich habe mich immer in Bücher gestürzt und habe ja schon als 7-8-Jähriger habe ich extrem viel gelesen und habe mich immer mit der Kirche auseinandergesetzt. Und das war mein größter Wunsch, in die Kirche zu gehen, um diesen Halt zu finden.
Und Ende der 90er sind Sie dann nochmal, ja, eigentlich auch eine Reise ins Ungewisse angetreten. Und zwar sind Sie zusammen mit den Maltesern in den Kosovo, kurz vor Ende des Krieges war das, 1999. Was war das genau für ein Hilfseinsatz, den Sie da vor Ort durchführen wollten?
Also man hatte mich gefragt, ob ich mitgehen würde. Damals war ich im Allgäu in Kempten und da wurde viel für den Kosovo gesammelt und LKW-weise. Und dann hatten mich die Malteser gefragt, ob ich denn nicht für 6 Wochen mit in den Kosovo gehen würde. Ne? Durch meine Ausbildung und so wäre das doch toll. So, und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ne? Und ich wollte ja sowieso wechseln. Ich wollte ja nach Österreich wechseln, in die Suchtberatung. Und das wäre so ein wunderbarer Übergang gewesen in meiner Urlaubszeit, dass ich dann Urlaub nehme und dann praktisch vom Kosovo wieder.
Na gut, aber da lag ja dann noch ein Krieg dazwischen. Also
genau,
das ist natürlich
genau.
Dann auch schon mal eine Entscheidung.
Und ich bin dann, wie gesagt, dahin und vollkommen ja ahnungslos eigentlich, was da eigentlich passiert. Und dann habe ich das alles gesehen und habe diesen Wahnsinn erlebt, was da passiert ist. Also ob das in Prizren war, wo die Häuser weggebombt wurden. Dieses Wahnsinnsmilitär, überall Raketen und Flugzeuge.
Also sie fanden sich tatsächlich direkt noch mitten im Geschehen.
Mitten im Geschehen. Und also wir waren schon relativ abgesichert, trotz alledem. Also weil es ja nur Entwicklungsdienst war mit, ne? Also wir waren dann in Tirana stationiert. Und dann ging es immer rüber nach Prizren in den Kosovo oder nach Nordalbanien und so. Und dann habe ich das ganze Land gesehen, habe diese fürchterliche Armut erlebt, diese Flüchtlingsströme. Das waren ja Flüchtlingsströme, das war ja nicht, dass da mal jetzt ein paar kommen oder da 100 oder so, wie ich das Flüchtlingsheim hier in Berlin mit aufgebaut habe, das große. Also das war utopisch. Hm. So. Und dann waren die 6 Wochen rum. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleib hier.
War das so eine spontane Entscheidung eine oder ganz, einfach wieder so, weil ja. Sie eben die Menschen in Not gesehen haben? Und
es war mir vollkommen egal, was dann passiert. Ob ich da zu Hause dann eben nicht mehr da arbeite. Sondern ich habe gesagt, ich bleibe jetzt hier und ich mache jetzt hier weiter. Und es ist mir egal, was ihr
gebraucht.
Egal, was ihr mir bezahlt, ich bleibe jetzt hier und mache hier mit. Und ja, das sind 6 Wochen, sind dann 6 Jahre geworden.
Sie haben auch ein Kinderhaus mit aufgebaut.
Genau, genau.
Was ist das für eine Einrichtung gewesen?
Ja, das war schon für sehr, sehr arme Kinder. Und dann kam dazu, dass es Blutrache-Kinder dabei waren. Also Blutrache ist, wenn Verwandtschaften sich gegenseitig erschießen und dann die Kinder ins Visier nehmen und die Kinder erschossen werden. Aus lauter Rache. Ja, das war Nordalbanien und Kosovo, das war ungeschriebenes Gesetz, dass die Kinder getötet werden. Und die haben wir gerettet und haben damit praktisch das Kinderhaus aufgebaut und mit wahnsinnig tollen Kollegen aus Albanien und wo wir heute noch Kontakt haben.
Dieser Abschied nach 6 Jahren muss dann auch sehr schwer gewesen sein, oder? Sowas lässt man ja dann nicht so leichtfertig zurück.
Das ist richtig, aber ich war auch kaputt. Ich war dann irgendwo so kaputt gespielt, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Ja, also es ist schon extrem, also wie gesagt, 6 Jahre Zuchthaus und 6 Jahre diesen Einsatz, der teilweise auch sehr schön war. Also es ist nicht nur alles negativ gewesen, aber es war schon wahnsinnig anstrengend und ich wollte dann auch nicht mehr. Und ich war ja auch sehr krank dann und ich selber habe ja Borreliose und die sich dann zur Neuroborreliose entwickelt hat und da habe ich schon schwer gelitten und habe dann gesagt, nee, ich gehe zurück nach Deutschland.
Hier in Deutschland, Armut ist weiterhin Ihr großes Thema. Wir haben auch über Ihre Arbeit als Armutsbeauftragter gesprochen und Sie möchten dieses Thema eigentlich auch gerne ja in die Schulen bringen, als Unterrichtsfach. Wie sollte das Ihrer Meinung nach aussehen, dieses Unterrichtsfach?
Ja, es müsste Armut und Migration heißen. Ja, das hat schon einen Grund. Ne? Also man erlebt das ja im Alltag, dass gerade Familien, die mit Migrationshintergrund sich schwer tun mit der deutschen Sprache, vielleicht sogar Deutsch sprechen, aber die Texte nicht lesen können oder das, was geschrieben steht, nicht verstehen. Und das müssen Kinder lernen. Kinder müssen damit aufwachsen, genauso wie sie mit der Digitalisierung aufwachsen müssen. Ne, wo wir ja auch das Problem haben mit den älteren Menschen, mit den ganz älteren Menschen, die sich da schwer tun. Und deswegen habe ich gesagt, Armut ist ja keine Schande. Sie ist menschengemacht und das gehört dazu. Und deswegen plädiere ich auch, schon mit den Jüngsten anzufangen. Was bedeutet Armut zu Hause? Ist das was Schlimmes? Muss ich mich schämen? Ist das nicht beschämend? Nee, das ist nicht beschämend.
Also tatsächlich auch als Fach für Betroffene.
Als Unterrichtsfach. Ich hatte es ja letztes Jahr 24, wo die Pressekonferenz war, als ich berufen worden bin zum Landesarmutsbeauftragten der Evangelischen Landeskirche vom Kirchenkreis Neukölln aus gesagt, Migration und Armut muss ein Schulfach werden. So, da hat man mich natürlich ziemlich zerfetzt. Na, logisch. Also noch ein Schulfach, noch, das versteht ja keiner. Aber wie wichtig es ist, den Kindern schon beizubringen. Du musst nicht die teuersten Turnschuhe haben. Du brauchst Bildung. Bildung ist das Wichtigste. Nicht die Kleidung ist das Wichtigste. Und deswegen plädiere ich auch für Schuluniformen, damit es aufhört mit der Stigmatisierung untereinander von den Kindern. Ich meine, wir erleben das ja weltweit. Das ist ja nur nicht was ganz, ganz Neues. Das ist ja auch, ich erfinde ja das Rad nicht neu. Es gab ja schon mal sowas, ne? Und deswegen Armut und Migration gehören zusammen. Und deswegen ist Bildung so wichtig, weil gerade in Familien mit Migrationshintergrund, liegen bei 24% im Schnitt in Deutschland, die brauchen nochmal eine besondere Darstellung, was bedeutet das, eine Amtssprache? Ja, da kommen wir schon nicht zurecht damit. Also
klar.
Müssen wir die Kinder schon mitnehmen und sagen, wenn du Geld verdienen willst, das hat die und die Hintergründe. Der Haushalt ist wichtig. Wie mache ich eine Haushaltsführung zu Hause?
Ich glaube aber, das kann tatsächlich ganz unabhängig vom Migrationshintergrund eigentlich nur jeden gut tun und auch Leute, die nicht betroffen sind, natürlich dieser Perspektivwechsel als solcher ist natürlich auch schon mal sehr wichtig.
Ne? Da ist es auch wichtig, dass der Staat das auch versteht. Wir haben ja so diese Ungleichheit in unserem Land. Ist es, ne?
Über diese Ungleichheit wollte ich nochmal mit Ihnen sprechen, weil eigentlich wird ja auch immer hervorgehoben, dass es in Deutschland eine gute soziale Absicherung gibt. Aber wir merken ja, und Sie haben das vorhin auch schon beschrieben, irgendwie reicht es anscheinend nicht aus. Zum Beispiel NGOs wie die Tafeln müssen einspringen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das ist ganz schwierig. Also die Tafeln, ich finde es schlimm, dass es das gibt. Die Tafeln ist ja ein Grundprinzip gewesen der Lebensmittelrettung.
Ja.
So war das ja eigentlich mal ursprünglich geplant. Dass es aber mittlerweile 2,1 Millionen Menschen sind, die von der Tafel abhängig sind, das finde ich so gravierend schlimm. Wir kriegen es nicht hin, obwohl Bürgergeld und wir wirklich auch ein soziales Geflecht haben, wo die Menschen aufgefangen werden können.
Wo sehen Sie da die Gründe? Warum schaffen wir das nicht?
Wir schaffen es nicht, weil die Lebenshaltungskosten so exorbitant hoch sind. Und wir müssen diese Mietgeschichten in den Griff kriegen. Das geht nicht, dass die Menschen die Städte verlassen, weil sie sich ihre Mieten nicht mehr leisten können. Das funktioniert nicht, selbst wenn ich jetzt Bürgergeld kriege. Und man sagt ja auch, die Mieten werden bezahlt, alles wird bezahlt, so ist es ja nicht ganz. Also wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen, das wird gedeckelt. Das ist noch nicht eine ganze Bezahlung. Und für 563 Euro ist das Leben nicht mehr haltbar.
Hm.
Und da kann man nur diskutieren, wie man möchte. Und ja, da brauchen sie auch keine Handys und da brauchen sie auch kein iPad. Das brauchen sie alles nicht. Wie sollen denn die Kinder in dieser Familie überhaupt lernen, in die Bildung reinzurutschen? Sie brauchen diese Möglichkeiten.
Teilhabe.
Diese Teilhabe, genau. Diese soziale und emotionale Armut, die ja noch dazukommt. Wir haben ja eine materielle und eine krankheitsbedingte. Aber wir haben eine soziale und eine emotionale Armut. Das wird überhaupt nicht beachtet. Das ist nämlich die Teilhabe. Und Menschen und Kinder sind, wie sie sind. Sie stigmatisieren selber sich selber. Und sagen, ich komme aus der Armut nicht mehr raus oder ich kann dies nicht und ich kann jenes nicht. Wir brauchen wieder diese Jugendclubs. Wir haben alle Freizeitstätten sind schon fast weg. Wir haben kaum noch Schwimmbäder. Das funktioniert so nicht. Wir müssen die Jugend und die Kinder wieder mitnehmen in diesem Land. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir verloren. Dann schaffen wir es nicht mehr, diese Menschen mitzunehmen. Und dann werden wir immer diese Armutsspirale noch weiter treiben.
Und man merkt gleich, wie sehr Sie da wieder bei Ihrem Thema sind und wie Sie das eben auch emotional dann vertreten. Wir schaffen leider gar nicht mehr oder wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, tatsächlich heute weiterzusprechen. Auf einen kleinen Punkt wollte ich noch kommen, weil vieles, was Sie erleben, verarbeiten Sie in Gedichten nach wie vor. Also wir haben ja vorhin auch von den Gedichten gehört, die Sie da in Schwierigkeiten gebracht haben in der DDR. Was finden Sie in Gedichten? Warum ist das für Sie so die beste Möglichkeit, über Ihren Alltag dann irgendwie nochmal vielleicht Klarheit auch zu bekommen?
Ich kann mit diesen Gedichten, wenn ich sie schreibe, kann ich abschließen, das Thema. Und es gibt ja verschiedene Themen. Und ob das jetzt sozialkritisch ist oder ob das jetzt einfach nur aus dem Leben ist, aus dem Alltag, was ich erlebe, forme ich in Gedichte. Und wenn ich das geschrieben habe, dann ist das Thema für mich auch erstmal abgeschlossen. Nicht vergessen, aber es ist für mich abgeschlossen. Ich kann dann das nächste anfangen, so nach dem Motto. Aber das ist für mich, das kompensiere ich damit. Ich schreibe, um gewisse Dinge, die ich erlebe im Alltag, zu kompensieren beziehungsweise niederzulegen und zu sagen, ich habe es jetzt geschrieben.
Ich habe da auch ein bisschen gestöbert in Ihren Gedichten. Vielleicht eine Zeile zum Schluss. Sie schreiben, sie stahlen uns die Sterne und sie stahlen uns das Licht. Doch am Ende siegten die Samen. Vergiss es nicht.
Genau, das sind die Kinder. Das ist also diese sogenannte Nachkriegszeit. Also ich beschäftige mich mit diesem Krieg, der ja weltweit ist. Und wir sind ja eigentlich in einer fürchterlichen Situation in Europa oder überhaupt weltweit mit diesen Kriegen. Und ich sehe die Kinder vor mir und ich sehe, weil ich genau diese Panzer gesehen habe, weil ich genau diese Ruinen gesehen habe. Das ist ja keine Erinnerung aus Filmen heraus, sondern ich habe es live gesehen. Und das habe ich damit niedergeschrieben, habe gesagt, wir müssen wieder diese Hoffnung, dieser Samen ist die Hoffnung. Vergiss es nicht.
Im Herbst werden die Gedichte von Thomas de Vachoy auch als Buch erscheinen. Heute Vormittag vielen Dank für das eindrucksvolle Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Wiese.